Zwei Freundinnen telefonieren per Videocall miteinander. Alles beginnt wie ein ganz normales Gespräch und sie sprechen wie so oft über das vergangene Wochenende. Doch plötzlich geht eine der beiden Frauen die Treppe in ihrem Haus nach oben und betritt ihr Schlafzimmer. An den Wänden hängen eingerahmte Zeichnungen verschiedenster Serienmörder, darunter unter anderem Ted Bundy und Jeffrey Dahmer. Im nächsten Moment hält sie die Kamera in Richtung ihres Bettes, auf dem ein blutüberströmter Körper liegt.
Boah. Und somit hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat.
Passender könnte unsere Begrüßung heute nicht sein.
Ja.
Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei ja immer ab. Aber ihr merkt, heute erzähle ich euch schon wieder den Fall.
Oh Mann, ey.
Ja. Das liegt daran, dass ich bald weg bin und wir auch ein wenig vorproduzieren und deswegen hört ihr mich zweimal hintereinander.
Na supi.
Ja. Aber deswegen habe ich euch heute einen Fall mitgebracht, der mich mega schockiert hat und ich bin ja sehr gespannt, was ihr am Ende dazu zu sagen habt.
Ja, also ich weiß ja nur so ein paar kleine Details und jetzt eben das, was du in der Einleitung erzählt hast. Und ich bin wirklich schon sehr, sehr gespannt. Kann mir gar nicht richtig vorstellen, wen es da getroffen hat.
Mhm.
Was die Hintergründe sind, da habe ich so eine leichte Vermutung, finde ich auf jeden Fall heavy.
Ja.
Aber schauen wir mal, was da jetzt noch so kommt, ne? Schauen wir mal, was wird.
Was wird.
Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Prozessvideos an, Überwachungsvideos und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden.
Sehr schön.
Dankeschön.
Und ich hatte euch ja die letzten Tage schon eine Story bei Instagram gepostet, in der es um unsere Sonderfolge zum Weltfrauentag ging.
Ja.
Wir hatten da schon erwähnt, für alle jetzt, die kein Instagram haben, dass die Folge natürlich noch kommt, aber etwas verspätet, weil uns war es sehr wichtig, ja, dass wir die Geschichten so erzählen, wie das für die Frauen auch in Ordnung ist, denen das passiert ist. Und wir stehen im ganz engen Austausch mit diesen Frauen und deswegen dauert das alles etwas länger als gedacht. Aber wir werden die Folge die kommende Woche aufnehmen und sie dann auch hochladen und das, ja, werden wir dann bei Instagram verkünden, sobald sie online ist.
Und wenn ihr kein Instagram habt oder generell könnt ihr das so oder so machen, dann könnt ihr auch bei eurem Podcast-Player einfach auf Abonnieren klicken.
Ja.
Und ihr könnt sogar, soweit ich weiß, so eine kleine Klingel dort anklicken.
Ja.
Dann bekommt ihr nämlich eine Benachrichtigung, wenn von uns irgendetwas Neues hochgeladen wird.
Ja, und da auch die Frage ja häufiger kommt, ob ihr uns irgendwie unterstützen könnt, damit unterstützt ihr uns wahnsinnig, wenn ihr uns ja da abonniert, wo ihr uns immer hört.
Ja, und wenn ihr uns natürlich eine 5-Sterne-Bewertung da lasst.
Ja. Sarah, hier in Deutschland ist ja gerade der Frühling so richtig ausgebrochen. Das heißt, in den meisten Haushalten steht der Frühjahrsputz an. Und ich glaube, sobald du wieder back in town und in deiner Wohnung bist, hast du da ja auch einiges nachzuholen.
Ja, absolut. Also generell, wie du sagst, so der klassische Frühjahrsputz. Und der wird dieses Jahr natürlich noch größer ausfallen bei mir, nachdem ich jetzt so lange nicht mehr in meiner Wohnung war. Obwohl ich ja auch so ein bisschen gehofft habe, dass es vielleicht meine Mama oder so übernimmt.
Ja.
Aber ich glaube, da kann ich lang drauf warten. Und du hast mir ja schon verraten, dass dann ein passendes Paket auf mich wartet, richtig?
Ja, ganz genau. Du kannst also quasi direkt loslegen, sobald du deine Wohnung betrittst.
Ja, oder du testest die Sachen in meiner Wohnung.
Ach ja, das wäre natürlich auch eine nette Idee, ne?
Schon.
Ja, dann kommst du nach Hause und dann ist der Frühjahrsputz schon dann. Das wäre natürlich ein Traum.
Perfekt.
Und dazu muss ja gesagt sein, ich habe die Sachen ja schon ausgiebig getestet, aber natürlich in meiner Wohnung bisher. Ja, ich weiß, enttäuschend für dich, aber gut für mich, denn für mich sind die nachhaltigen und starken Reiniger von Agent Echo ab jetzt ein absoluter Gamechanger. Und bevor wir jetzt zu den Produkten kommen, muss ich erstmal sagen, dass ich mit den Sachen von der Optik auch super happy bin. Die stehen in den Sprühflaschen richtig schön in meinem Bad. Also das sind so Putzmittel, die man nicht unbedingt wegräumen muss, sondern schön hinstellen kann. Aber das ist natürlich zweitrangig.
Ja, absolut. Aber ich finde das trotzdem nice to have, weil ich auf sowas ja schon auch Wert lege. Also alles, was schön ästhetisch ist,
habe ich gern bei mir in der Wohnung.
Ja, ist willkommen.
Ja, auf jeden Fall. Die Produkte eignen sich dabei für den gesamten Haushalt. Es gibt also einen Küchenreiniger, einen Glasreiniger, den Badreiniger, den WC-Reiniger, den Duschreiniger und einen Bodenreiniger.
Und ihr könnt dann die Sprühflaschen, in die ihr die Putzmittel füllt, mit einem passenden Sticker bekleben, dass ihr direkt auf den ersten Blick erkennt, welches Putzmittel wo genutzt werden kann. Die Anwendung ist nämlich super einfach und schnell. Ihr füllt euch einfach Wasser in die Sprühflasche, fügt dazu dann das flüssige Konzentrat hinzu, schüttelt alles durch und fertig. Dann könnt ihr direkt loslegen.
Die Reiniger bestehen außerdem aus über 90% erneuerbaren Rohstoffen. Und die Refill-Konzentrate im Beutel, von denen du eben schon gesprochen hast, Laura, sorgen für weniger Plastikmüll und Transportgewicht. Und was vielen von euch auch wichtig ist, die Produkte sind vegan und Mikroplastik sowie phosphorfrei.
Die Flaschen inklusive Sprühkopf bestehen zudem aus recyceltem Plastik. Und ich würde sagen, wenn ihr jetzt auch ready für euren Frühjahrsputz seid, könnt ihr mit unserem Code EIS, Eis wie die Augen und nicht wie das Speiseeis, und gerade, wo wir das jetzt sagen, fällt mir auf, dass wir das lange nicht mehr so gesagt haben.
Ja, stimmt.
Mit diesem Code könnt ihr 15% auf agentecho.de sparen.
Deswegen jetzt gleich nochmal. Mit dem Code EIS, wie die Augen, nicht wie das Speiseeis, spart ihr bei Agent Echo 15%. Alle Infos gibt's wie immer auch nochmal bei uns in den Shownotes.
So, und ich bin schon ganz gespannt, dir den Fall zu erzählen. Bist du bereit, Sarah?
Ich bin allzeit bereit.
Jeder, der uns hier heute zuhört, interessiert sich ja irgendwie für True Crime. Generell boomt das gesamte Genre ja immer noch wahnsinnig. Egal ob Dokus auf Netflix, Podcasts oder Spielfilme, man kommt eigentlich gar nicht mehr daran vorbei. Schon oft haben wir darüber gesprochen, warum Menschen gerne True Crime konsumieren. Und da werde ich auch am Ende der Folge noch einmal genauer drauf eingehen. Doch dass die Obsession mit wahren Verbrechen tödlich enden kann, das zeigt mein heutiger Fall. Wir sind heute mal nicht in den USA, sondern in England, genau gesagt in Lee Park. Dabei handelt es sich um einen großen Vorort von Havant in Hampshire, in dem rund 27.500 Menschen leben. Bekannt ist Lee Park für das viele Grün, also es gibt dort ganz viele Parks. Unter anderem findet sich dort der Staunton Country Park. Das ist ein Ausflugsziel für die ganze Familie mit einem wunderschönen See und einem Streichelzoo. Genau dort hat auch die 27-jährige Shay Lauren Groves ihr Zuhause gefunden. Gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter, einer Freundin Lauren White, deren kleiner Tochter und ihrem Hund Nada lebt sie in einem Haus im Botley Drive. Shays Tochter erblickt am 17. April 2017 das Licht der Welt. Sie und ihr Partner freuen sich unheimlich auf den Nachwuchs und unterstützen sich gegenseitig, wo sie nur können. Am 7. Januar 2020 widmet Shay ihm einen rührenden Post auf Facebook. In den dort geposteten Zeilen bedankt sie sich bei ihm für den ganzen Support und beschreibt ihn als ihren Fels in der Brandung. Neben ihrem Partner finden sich dort auch einige Fotos ihrer Tochter. Am 7. September 2021 postet sie ein Foto von ihr in ihrer ersten Schuluniform und schreibt dazu: Ich habe dir dabei zugesehen, wie du zu einem wunderschönen, unabhängigen Mädchen herangewachsen bist und ich habe oft geweint, als ich dir beim Wachsen zugesehen habe und dir dabei zugesehen habe, wie du deine ersten Schritte in die große Welt machst. Aber wenn ich einen Pauseknopf drücken könnte, um dich ein wenig länger festhalten zu können, dann würde ich das tun. Ich bin mir nicht sicher, wer mehr Angst hat, ich oder du. Es ist eine neue Erfahrung für uns beide. Ich weiß, dass du aufgeregt bist, ein großes Mädchen zu sein, und ich weiß, dass ich dich das sein lassen muss. Ich weiß, dass du für diese Reise bereit bist, und ich werde hier sein, um dich zu unterstützen. Ich liebe dich. Mittlerweile sind Shay und der Vater ihrer Tochter kein Paar mehr, er kümmert sich jedoch weiterhin sehr gut um die Kleine. Das Jahr 2020 stellt uns alle vor ganz neue Herausforderungen. Mit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie müssen wir uns viel zu Hause beschäftigen und mit vielen Dingen allein klarkommen. Einige von uns gestalten ihre Wohnung um, andere suchen sich ein neues Hobby. Ähnlich wie Shay. Schon immer hat sie sich sehr viel für True Crime interessiert. Aber ab dem Jahr 2020 wird ihre Faszination diesem Thema gegenüber immer größer.
Oh mein Gott, bei uns hat das auch da nochmal so richtig an Fahrt aufgenommen.
Ja, stimmt. Wir haben ja auch während Corona den Podcast gestartet.
Mhm.
Ja. Oft bleibt sie bis spät in die Nacht auf, um sich Dokumentationen über Serienmörder anzuschauen oder Bücher zu dem Thema zu lesen. Eines der Bücher in ihrem Besitz handelt von Charles Bronson. Und hast du von dem schon einmal gehört, Sarah?
Aber sollte ich wahrscheinlich, wenn du so fragst.
Ich hatte von ihm vorher auch noch nichts gehört, Aber in der britischen Presse ist er als der gefährlichste Häftling Großbritanniens bekannt.
Mhm.
Er war häufig in Schlägereien, Kämpfe oder Geiselnahmen verwickelt. Und Sarah, du kennst ja meine Starbucks-Becher-Sammlung, oder?
Ja.
Und ich habe mir da ja auch einen im Harry Potter-Style bei Etsy bestellt und einen von Criminal Minds.
Mhm.
Und auf diesem Criminal Minds-Becher ist ja Spencer Reed abgebildet und daneben mein Name. Shay besitzt ebenfalls solche Becher. Anders als meine sind die aber für Heißgetränke gedacht. Und auf einem dieser Becher ist der Serienmörder Jeffrey Dahmer abgebildet. Auf einem anderen steht einfach nur Crime Junkie. Und auf dem dritten findet sich ein Bild von Freddy Krüger wieder. Also ihr merkt schon, Shay steht neben True Crime auch noch auf Horrorfilme. In dieser Zeit verändert sich die junge Mutter auch optisch sehr stark. Schon zuvor hatten Piercings und Tattoos ihren Körper geschmückt, doch mittlerweile finden sie sich am ganzen Körper. Also selbst im Gesicht ist Shay mittlerweile tätowiert und hat dort sehr viele Piercings. Eines ihrer Gesichtstattoos ist ein Schwert über und unter dem rechten Auge. Das heißt, es beginnt über dem Auge und geht unter dem Auge dann weiter.
Also es wäre es quasi durch das Auge durchgestochen.
Ja, genau.
Mhm.
In ihrem Haus sammelt sie Messer, Wikinger-Äxte und einen keltischen Dolch. Alles wirkt sehr düster und in einem Raum steht ein Bücherregal in Form eines Sarges. Und über die im Schlafzimmer hängenden Bilder haben wir ja schon kurz in der Einleitung gesprochen.
Mhm.
Neben Ted Bundy und Jeffrey Dahmer finden sich dort noch Gemälde folgender Personen. Richard Ramirez, a.k.a. der Night Stalker, Mira Hindley, Rose West und Peter Sutcliffe. Und ich weiß nicht, ob die euch alle was sagen. Also klar, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer und Richard Ramirez mit Sicherheit. Aber von den übrigen kannte ich zwei zumindest auch nicht.
Die letzten beiden?
Ja, ganz
die
genau.
Die kannte ich auch nicht.
Mira Hindley ist die Moormörderin. Vielleicht habt ihr von der schon mal gehört. Bei Rose West handelt es sich ebenfalls um eine Serienmörderin aus Großbritannien.
Ja.
Und bei letzterem, also bei Peter Sutcliffe, ebenfalls um einen britischen Serienmörder.
Mhm.
Alle diese Zeichnungen hat sie von einem Künstler bei Etsy erworben. Und auch ihr restlicher Internetauftritt zeigt ihr Interesse für das Düstere. Auf ihrem Pinterest-Profil gibt es genau zwei Kategorien, Gothic Hochzeit und Gothic Schlafzimmer. In der Hochzeitskategorie sind Bilder schwarzer Torten, schwarzer Brautkleider, Deko und Einladungskarten in Form eines Ouija-Boards gespeichert. Shay interessiert sich neben all diesen Sachen außerdem sehr für unkonventionelle Sexpraktiken und es sollte nicht lange dauern, bis sie jemanden finden würde, der dieses Interesse teilt. Denn im Januar 2022 lernt sie in einem Pub einen Mann namens Frankie Fitzgerald kennen. Frankie ist 25 Jahre alt und ebenfalls bereits Vater. Er hat bereits zwei Kinder. Von Freunden und Familie wird der junge Mann als gutmütig und sehr liebevoll beschrieben. Die beiden werden ein Paar und wie bereits erwähnt, teilen sie dieselben sexuellen Präferenzen. Bei ihnen geht es um Bondage, Dominanz, Unterwerfung, Masochismus und Messerspiele.
Messerspiele?
Ja.
Wie kann ich mir das vorstellen?
Wurde nicht genau beschrieben. Und diese Messer, die sie beim Sex benutzen, die sind bedruckt mit Chucky der Mörderpuppe, Jigsaw und Pennywise, also der Clown aus S. Shay soll regelrecht von dem Sex mit Frankie besessen gewesen sein. Einmal verfasst sie eine schriftliche Genehmigung, in der sie festhält, dass Frankie sie mittels sexueller Interaktion wecken darf. Mhm. Sie unterzeichnet das am 22. März und es gilt bis auf Weiteres.
Das heißt, quasi jederzeit. Er darf quasi einfach anfangen, weil sie das so unterzeichnet haben und sie damit aufwecken.
Ja, also quasi sagt sie damit, dass er sie jederzeit mit sexuellen Handlungen wecken darf. Doch die Beziehung der beiden ist alles andere als harmonisch. Die kommenden 6 Monate führen sie eine ständige On-Off-Beziehung. Es ist Sonntag, der 17. Juli 2022, als Shay ihrer Freundin Vicky Baytab um 5 Uhr am Morgen eine Nachricht schickt. Sie und Frankie hätten mal wieder Streit gehabt, woraufhin er abgehauen sei. Als Vicky die Nachricht gegen 7 Uhr liest, ruft Shay sie per Videocall an. Shay kichert und scheint gut drauf zu sein, fragt ihre Freundin, wie denn ihr Wochenende gewesen sei. An dieser Stelle hört Vicky plötzlich Lauren, also Shays Mitbewohnerin, sprechen, die sagt, wirst du es ihr sagen? Daraufhin blickt Shay wieder in ihr Handy und sagt, es ist eine große Sache, du musst mir versprechen, es niemandem zu verraten. Vicky hört und sieht, wie ihre Freundin nun die Treppe nach oben geht und ihr Schlafzimmer betritt. Dann richtet Shay die Kamera aufs Bett, sodass Vicky sehen kann, was sich darauf befindet. Es ist Frankie. Er ist blutüberströmt und scheint sich nicht mehr zu bewegen. Ich bin fertig mit ihm, fügt Shay noch hinzu.
Boah, also Wie absurd ist die ganze Situation?
Total, total. Und Vicky kann auch gar nicht glauben, was sie da sieht und geht zunächst von einem sehr, sehr makaberen Scherz aus. Mhm. Um zu beweisen, dass es eben kein Scherz ist, zeigt Shay den Körper noch zwei weitere Male in die Kamera und geht dabei ganz nah an Frankie heran.
Oh Gott.
Als Vicky ihre Stimme erhebt, sagt Shay, leise, die Kinder schlafen noch. Als Grund für die Tat gibt Shay an, dass Frankie auf Instagram mit einem 13-jährigen Mädchen geschrieben habe. Als sie das entdeckt habe, sei sie durchgedreht. Sie habe nach dem nächstmöglichen Gegenstand gegriffen, was sich als Dolch entpuppte, und genau diesen stach sie Frankie in den Nacken.
Mhm.
Insgesamt hatte die 27-Jährige 17 Mal im vorderen Brustbereich, zweimal in einem anderen Brustbereich und dreimal im Nacken zugestochen, bevor sie ihrem Partner die Kehle durchtrennt hatte. Sie teilt Vicky nun mit, dass sie aufräumen und Frankie dann im Garten begraben würde. Das Gespräch beendet sie mit einer Frage. Wir sind noch immer Freunde, oder? Vickys Antwort darauf erfolgt durch einen Anruf bei der Polizei. Später sagt sie dazu, ich glaube, ich habe im ersten Moment nicht verstanden, was passiert ist. Die Wunde war so tief, es war enorm. Noch während Frankie tot auf ihrem Bett liegt, schreibt Shay eine Nachricht an einen anderen Mann und lädt diesen zu sich nach Hause ein. Zu diesem Treffen kommt es jedoch nicht mehr, denn bereits um 8.20 Uhr an diesem Morgen steht die Polizei vor Shays Tür. Als sie die Tür öffnet, hat sie die Haare nach oben gebunden, trägt einen rosa Bademantel, raucht gerade eine Zigarette und hält ihr Telefon am Ohr. Bereits an der Tür nehmen die Polizisten einen starken Bleichgeruch wahr.
Mhm.
Und diese Situation wurde mit den Bodycameras der Polizisten auf Video festgehalten. Der Polizist sagt, hallo, geht es Ihnen gut? Shay sagt ja. Daraufhin fragt der Polizist, was ist los? Und an dieser Stelle hört man dann einen Hund im Hintergrund bellen, woraufhin Shay nur sagt, tut mir leid, der Hund. Und daraufhin möchte sie die Tür dann schließen. Der Polizist reagiert aber sofort und sagt, nein, 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 schließen Sie nicht die Tür, was ist hier los? Shay sagt, mit was? Er fragt dann, sind Sie Shay? Ja, ich bin Shay. Wir haben einen seltsamen und interessanten Anruf darüber erhalten, dass hier jemandem die Kehle aufgeschnitten wurde. Also, was ist hier los? Gemeinsam mit Shay betreten die Polizisten nun die Wohnung. Die Bodycamera zeichnet auf, wie sie gemeinsam in der Küche stehen und der Polizist Folgendes sagt. Sie sind wegen Mordverdachts festgenommen. Sie müssen nichts sagen, das könnte Ihrer Verteidigung schaden, wenn Sie jetzt etwas erwähnen, was Sie später vor Gericht dann nicht tun. Alles, was Sie sagen, kann als Beweis gewertet werden. Um eine schnelle und effektive Untersuchung durchführen zu können, ist Ihre Festnahme notwendig. Shay sagt daraufhin, ich weiß nicht, was zur Hölle hier passiert ist. Er ist tot. Er ist in meinem Zimmer. Es ist ein reinstes Chaos. Es ist wirklich ein Chaos. Ich habe trotzdem jemandem das Leben genommen. Das Messer, was ich benutzt habe, liegt in der Spüle. Der Schnitt an seinem Nacken ist sehr brutal. Als ich es ihm in den Nacken gesteckt habe, hat er sich umgedreht. Sowohl Shay als auch Lauren werden festgenommen und landen in Untersuchungshaft. In der Zwischenzeit wird der Tatort gesichert und das Haus komplett durchsucht. Im Schlafzimmer finden sie neben Frankies Leiche noch eine BB-Pistole im Nachttisch. Sagt dir das was?
Mm-mm.
Ich kannte den Begriff vorher gar nicht. Aber BB steht hier für Baby Bullet. Und dabei handelt es sich um Luftwaffen, also zum Beispiel ein Luftgewehr.
Mm-hmm.
Doch auch Luftgewehre können unter das Waffengesetz fallen. Bis zu einer Mündungsenergie von 7,5 Joule können sie in Deutschland für Personen ab 18 Jahren einfach ganz normal gekauft werden. Das Tragen in der Öffentlichkeit ist jedoch nicht erlaubt. Am 21. Juli erscheinen beide Frauen das erste Mal vor Gericht. Shay wird wegen Mordes angeklagt und Lauren letztendlich nur dafür, dass sie den Ermittlern keinen Zugriff auf ihr Handy gewährleistet hatte. Also vermutlich Behinderung der Justiz.
Mhm.
Es wurde eine Zeit auch gegen Lauren wegen Mordes ermittelt, aber das wurde relativ schnell wieder fallen gelassen. Mittlerweile argumentiert Shay, sie habe aus Selbstverteidigung gehandelt. Er habe versucht, ihr weh zu tun. Und ihrer Freundin Vicky, über die wir schon gesprochen haben, hat sie sogar einmal Videoausschnitte geschickt, die zeigen sollen, wie Frankie sie vergewaltigt. Dazu kommen wir aber später nochmal.
Mhm.
Anfang Januar 2023, also das Ganze ist wirklich noch nicht lange her, ist es dann soweit und Shays Prozess beginnt. Der Staatsanwalt sagt, die Angeklagte ist durch das Lesen und Ansehen von Morddokumentationen damit vertraut, wie ein Tatort aussieht, wie man eine falsche Schilderung der Ereignisse darlegt und wie man sich ein falsches Alibi verschafft. Im Laufe des Prozesses werden einige Beweisstücke vorgelegt, unter anderem Fotos von Frankies totem Körper, die Shay an Vicky geschickt hatte. Mit der Nachricht an den anderen Mann, die ich vorhin kurz erwähnt habe, wollte sie vermutlich ein Alibi schaffen und den Verdacht von sich weglenken. Und jetzt kommen wir auch schon zu besagtem Videomaterial, welches Shay an Vicky geschickt hatte. Die 27-Jährige und ihr Partner hatten nämlich ein Videosetup im Schlafzimmer aufgebaut, um sich regelmäßig beim Sex zu filmen. Doch die Aufnahmen, die Vicky geschickt wurden, zeigen eben nur Ausschnitte. Das heißt, Shay hat die Aufnahmen so zusammengeschnitten, dass es nach einer Vergewaltigung aussieht. Dem Gericht liegen aber die vollständigen Videos vor und darauf ist ganz deutlich zu erkennen, dass der Sex einvernehmlich war. Vicky sagt vor Gericht aus, dass Shay so ein Verhalten schon häufiger an den Tag gelegt hatte. Sie sagt, sie sammelte Beweise gegen jeden, um zu sehen, wie sie diese als Druckmittel einsetzen könnte. Außerdem sei sie auch schon in der Vergangenheit mit gewalttätigem Verhalten aufgefallen. Einmal habe sie eine Mitbewohnerin mit einem Nagelklipper verletzt. Vor Gericht bleibt sie weiterhin bei der Version der Selbstverteidigung. Sie erzählt noch einmal die Geschichte, die sie bereits Vicky erzählt hat, und zwar, dass sie auf seinem Handy entdeckt hat, wie er mit einer 13-Jährigen geschrieben habe. Mit diesem Fund habe sie ihn konfrontiert, woraufhin er auf sie los sei. Er habe sie gewürgt und geschubst, so fest, dass Shay nicht mehr habe atmen können und nur noch verschwommen sehen konnte. Sie habe gefühlt blind nach dem nächstmöglichen Objekt gegriffen und es ihm in den Hals gesteckt. Und dabei habe sie angeblich geglaubt, nach einem Sparschwein zu greifen, welches auf dem Nachttisch stand. Außerdem fügt sie hinzu, dass Frankie in letzter Zeit immer häufiger Kokain genommen hätte, was ihn sehr aggressiv habe werden lassen. Vor Gericht wird dann aber auch klar, dass Frankie nie mit einem 13-jährigen Mädchen geschrieben hat.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Mhm. Das sind ja Sachen, die kann man ja nachweisen.
Ja, ganz genau.
Hat er wirklich mit einer 13-Jährigen geschrieben und hatte er Kokain im Körper?
Ja.
Das sind ja zwei Dinge, die kann man ja untersuchen. Mhm.
Und er hat mit einem Mädchen geschrieben und die war auch erst 17, aber man konnte auch nachweisen, dass er sie eben direkt blockiert hat, als er erfahren hat, wie jung sie ist.
Ah ja.
Im Laufe des Prozesses wird Shay dann auch auf die Serienmörderzeichnungen in ihrem Schlafzimmer angesprochen. Daraufhin sagt sie, dass sie einfach findet, dass sie cool aussehen und dass sie die Leute damit schockieren wollte. Sie sei auch ein großer Disney-Fan, aber das würde die Leute eben nicht so schockieren wie diese Zeichnungen.
Mhm.
Der keltische Dolch, mit dem sie Frankie getötet hatte, sei ursprünglich für ihre Rituale bestimmt gewesen, da dieser spirituelle Verbindungen stärken würde. Sie selbst bezeichnet sich als Heidin, das beschreibt Menschen, die nicht dem christlichen, jüdischen oder islamischen Glauben angehören. Nach 5 langen Wochen ist der Prozess dann vorbei. Die 11 Juroren, bestehend aus 7 Frauen und 5 Männern, entscheiden einstimmig. Am Freitag, den 17. Februar 23, wird Shay im Winchester Crown Court des Mordes für schuldig gesprochen. Shay lächelt, als das Urteil verkündet wird. 5 Tage später, am Mittwoch, den 22., wird durch Richter Timothy Kerr das Strafmaß verkündet. An diesem Tag trägt Shay eine Jeansjacke, welche ein Pentagramm auf der Rückseite abgebildet hat.
Ja, so ein bisschen Richard Ramirez-Copy.
Ja, ja. Sie erhält eine lebenslange Haft mit einer Mindestdauer von 23 Jahren.
Mhm.
Als das verlesen wird, zeigt Shay keinerlei Emotionen. Der Richter beschreibt sie als manipulative, besitzergreifende und eifersüchtige Frau. An sie gerichtet sagt er, sie haben Frankies Familie, einen Sohn und einen Bruder geraubt und 2 kleinen Kindern ihren Vater genommen. Außerdem sagt er, dass sie das Leben seiner Familie für die kommenden Jahrzehnte verseucht habe, indem sie Frankie das Leben genommen hat. Bis letzte Woche haben sie sich wenig um ihr Leid, ihre Gegenwart und Zukunft gekümmert. Ihr Interesse galt ihnen selbst, nicht den anderen. Die Beziehung zwischen ihr und Frankie habe eine gefährliche Dynamik dargestellt, die von hartem Sex, Kokain und Alkohol geprägt war. Sie haben die Beherrschung verloren und aus einem Impuls herausgehandelt. Sie haben den Mann geliebt, den sie getötet haben, und sie haben den Mann getötet, den sie geliebt haben. Auch Frankies Familie veröffentlicht nach der Urteilsverkündung ein Statement. Frankie war ein liebevoller Vater, Bruder und Sohn. Er war das Licht in unserem Leben und wir werden seine Freundlichkeit, sein Lächeln und die Person vermissen, die er war. Frankie hatte viele Freunde und eine große Familie und diese Nachrichten haben uns am Boden zerstört zurückgelassen. Sein Vater sagt außerdem, er hatte noch sein ganzes Leben vor sich. Es wurde ihm einfach genommen. Ich möchte einfach aufwachen und glauben, dass das alles nie passiert ist. Ich liebe dich, mein Sohn. Du bist ein strahlendes Licht, welches für immer in unseren Herzen sein wird. Und auch seine Ex-Freundin, also die Mutter seiner Kinder, äußert sich nach der Urteilsverkündung. Ich habe das Gefühl, es wird nie vorbei sein, weil die Kinder immer Fragen haben werden. Frankie sei oft nachdenklich gewesen, woraufhin sie sagt, ich glaube nicht, dass er realisiert hat, wie sehr er geliebt wurde. Einige alte Schulfreunde von Shay sagen später, dass sie schon immer sehr manipulativ gewesen ist.
Mhm.
Menschen oft dazu gebracht hat, das zu tun, was sie wollte. Und auch schon damals hatte sie einige Obsessionen, zum Beispiel mit Chucky der Mörderpuppe, und das schon relativ früh. Nach der Urteilsverkündung versammeln sich vor dem Gebäude einige Journalisten, die auf ein Statement des Kriminalhauptkommissars Rod Kenny warten. Er begrüßt die Anwesenden zunächst, stellt sich kurz vor und verliest dann sein Statement. Shay Gross war verantwortlich für diesen schockierenden Angriff, der tragischerweise mit Frankies Tod endete. Wir sind mit dem Urteil der Jury zufrieden und das Strafmaß wird sicherstellen, dass Gross eine erhebliche Zeit im Gefängnis verbringen wird für das, was sie getan hat. Nichts kann die Leere im Leben derer füllen, die Frankie gekannt haben. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und bei seinen Liebsten. Ich möchte ihren Mut loben und ich hoffe, dass das Urteil ihnen in gewisser Weise die Gerechtigkeit bringt, die sie verdient haben. Wir werden weiterhin alles in unserer Macht Stehende tun, um die Verantwortlichen dieser schrecklichen Verbrechen strafrechtlich zu verfolgen. Die vor Gericht bekannt gegebenen Einzelheiten waren für alle schlimm anzuhören. Und ich bin immens stolz auf die unermüdliche Arbeit der lokalen Ermittler, der Detectives, der Spezialistenteams und der Kollegen der Staatsanwaltschaft. Häusliche Gewalt in jeglicher Form wird nicht toleriert werden und bleibt weiterhin eine Priorität der Hampshire und der Isle of Wight Polizei. Ich fordere jeden, der ein Opfer dieser Verbrechen ist, auf, vorzukommen und mit der Polizei zu sprechen. Man wird ihnen zuhören, ihnen glauben und sie unterstützen. Danke. Eine Stunde nach Verkündung des Strafmaßes wird Shay in einem Van zurück ins Gefängnis gebracht. Und ihr erinnert euch daran, dass Shay auch eine Zeichnung von Rose West an der Wand hängen hatte?
Ja.
Und diese wurde 1995 von ein und demselben Gericht verurteilt wie Shay selbst.
Mhm.
Ob und welche Strafe Lauren für die Justizbehinderung bekommen hat, das weiß man nicht. Also dazu gibt es keinen einzigen Artikel. Aber ich glaube, die Strafe ist dann wahrscheinlich nicht so hoch ausgefallen.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das dann einfach nur eine Bewährungsstrafe oder ähnliches
ja.
war. Weil wenn es halt wirklich nur darum ging, dass sie ihr Handy nicht zur Verfügung stellen wollte, dann ist das ja ein relativ geringfügiges Delikt,
ja,
sag ich mal.
Ja. Weil was den Mord angeht, da konnten sie ihr nicht nachweisen, dass sie was damit zu tun hatte.
Ich würde aber schon echt gerne wissen, wie sich das alles abgespielt
ja.
hat. Also, das muss sie ja irgendwie gehört haben. Das war ja wahrscheinlich schon ein recht lauter und brutaler Angriff. Also zumindest nach dem, was du geschildert hast, hört sich das so an. Und da kann mir doch niemand erzählen, dass sie das nicht mitbekommen hat.
Also das Ding ist ja, dass der erste Stich auf jeden Fall war, als Frankie geschlafen hat.
Mm-hmm.
Und da weiß ich nicht, ob er danach noch so handlungsfähig war oder ob sie dann direkt weiter so auf ihn eingestochen hat, dass er sich gar nicht mehr wehren konnte. Und das ist deswegen vielleicht leiser war als gedacht.
Ja.
Aber was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass Shay auch ausgesagt hat, dass Lauren nichts damit zu tun hat, weil oft sind solche Täter oder Täterinnen ja auch bekannt dafür, dass sie nicht wollen, dass jemand anderes sich mit ihrer Tat schmückt, sage ich
ja,
mal.
Ja, dass sie sich damit alleine rühmen möchte.
Ja, und das könnte ich mir bei ihr schon auch gut vorstellen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das kann ich mir auch vorstellen. Ich finde, man merkt ja schon alleine daran, dass sie mit dieser Jeansjacke mit dem Pentagramm drauf zum Gericht gekommen ist. Daran sieht man ja, dass das Ganze einfach extrem inszeniert war und eigentlich komplett auf Show ausgelegt.
Mhm.
Und natürlich sieht das dann für ihre Wahrnehmung wahrscheinlich besser aus, wenn sie da die alleinige Täterin ist.
Und auch, dass sie gelächelt hat, als sie schuldig gesprochen wurde, das fand ich auch ziemlich heftig. Und das muss für Frankies Familie auch total schlimm gewesen sein.
Und sie hat sich ja auch niemals entschuldigt.
Nein. M-m.
Und auch niemals zugegeben, dass er sie nicht vergewaltigt hat.
Ja.
Oder dass er sie nicht als erstes angegriffen hat. Sondern
ja.
sie ist ja immer bei ihrer Version geblieben,
ja.
in der sie Frankie schlecht gemacht hat.
Ja, und dass sie eben aus Selbstverteidigung gehandelt hat.
Wahnsinn, das hatten wir in letzter Zeit ja echt öfter.
Mhm.
Und ich kann nicht oft genug sagen, wie krank ich das finde.
Ja. Und auch, dass sie diese Videos so zuschneidet, wo dann im Nachhinein wirklich ganz klar bewiesen werden konnte, dass das eben alles einvernehmlich war.
Ja.
Also, das ist schon echt heftig.
Ja, und ich denke mir halt auch, das waren ja nicht nur ein, zwei Freunde, die da ausgesagt haben, dass sie sehr manipulativ ist und auch schon immer so Kleinigkeiten über Menschen gesammelt hat, die sie irgendwann mal gegen sie verwenden könnte.
Ja.
Das fand ich auch heftig. Sondern das waren ja mehrere Personen. Und auch Personen, die nicht unbedingt miteinander befreundet waren, nichts miteinander zu tun hatten. Und ich denke mir auch, wenn so viele Personen so über dich sprechen, dann muss da ja irgendwie irgendwo auch was dran sein.
Ja, ja. Und ich bin während der Recherche auch auf ihrem Facebook-Profil gelandet. Da habe ich ja auch ein, zwei Posts zitiert. Und da sieht man ganz viele Bilder von ihrer kleinen Tochter, die wirklich zuckersüß ist. Aber teilweise haben die Leute dann angefangen, unter ihr Bild zu kommentieren, also unter das Bild der Tochter zu kommentieren und ihre Mutter eben zu beleidigen. Und irgendwann hat der Vater dann geschrieben, ey, lass die Kommentare hier weg, weil ihre Tochter hat nichts damit zu tun, die ist bei mir in guten Händen und lass das bitte einfach sein.
Ja, kann ich auch verstehen. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass sie das halt gemacht haben. Gab es denn auch Bilder von ihr allein?
Ja, ja.
Ja, okay, dann hätte man das halt einfach nur unter diesen Beiträgen machen können. Weil sonst hätte ich gesagt, wenn es halt immer nur Bilder von ihr und der Kleinen oder von der Kleinen gab, dass sie halt trotzdem irgendwo ihre Meinung loswerden wollten. Aber wenn es halt auch Bilder nur von der Täterin gibt, dann finde ich, kann man halt die Kleine da wirklich komplett rauslassen und sollte das auch definitiv.
Was ich einfach so krass immer noch finde, ist dieser Videocall, dass sie ihre Freundin anruft und ihr dann übers Handy den toten Körper von ihrem Partner zeigt.
Das fand ich auch sehr, sehr heftig, weil ich jetzt mal sagen würde, dass 99,9% aller Menschen das nicht machen würden. Also das nicht das Erste ist, was ihnen in den Sinn kommt, da zu FaceTime. Aber da habe ich letztens, als ich auf Reddit unterwegs war, auch was gesehen, wo ich mir dachte, was geht hier ab? Da hat ein junges Mädchen ähnlich gehandelt. Und das komplette Video gibt's auch einfach auf Reddit. Gott sei Dank habe ich die zensierte Version gesehen, also wo das eben alles so ein bisschen blurry ist und man nicht so viel erkennt. Aber da geht's im Grunde genommen um eine junge Frau, die ihre kleine Schwester und die Freundin der kleinen Schwester mit dem Auto hat. Und das Video startet, als sie gerade Auto fahren. Also sie fährt und die anderen beiden sind halt hinten mit drinne. Und sie macht dann ein Video und redet immer wieder in die Kamera und ist deswegen halt nicht so aufmerksam und baut dann halt einen Unfall und kommt von der Straße ab. Und ihre kleine Schwester wird aus dem Wagen geschleudert.
Oh Gott, okay.
Und ich weiß gar nicht, was mit der Freundin war. Das weiß ich nicht genau. Ich glaube, die Freundin hat aber überlebt. Aber ihre kleine Schwester hat von dem, was man sehen konnte, schon sehr, sehr schlimme Verletzungen erlitten. Also da war sehr viel Rot zu sehen. Und anstatt, dass sie eben aufhört zu filmen, also das war nicht mal nur Film, das war ein Livestream.
Oh Gott.
Ja, also das ist halt nochmal eine Nummer schlimmer. Und anstatt den Livestream irgendwie zu beenden, macht sie halt weiter und zeigt dann sich in der Kamera. Und im Hintergrund liegt halt ihre Schwester, blutüberströmt. Und sie sagt dann, oh mein Gott, ich wollte es nicht. Ich habe meine Schwester gerade getötet und sie atmet nicht mehr und sie ist tot. Und was weiß ich was. Also das geht richtig lang so. Die hat den Livestream wirklich richtig lang laufen lassen. Und ich weiß gar nicht mehr, was sie dafür bekommen hat. Aber sie wurde auf jeden Fall deswegen angeklagt. Ich weiß nicht, ob auch schon verurteilt, aber das hat mich so schockiert.
Oh, das ist ja richtig heftig.
Also, krank.
Krass.
Mhm.
Boah, also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Ja, so ging mir das auch. Ich war wirklich so schockiert, ich habe sowas noch nie gesehen. Und da habe ich mir nämlich auch gedacht, also wer kommt denn darauf, generell während der Autofahrt einen Livestream irgendwie zu starten?
Ja.
Geht schon mal gar nicht. Aber wenn dann sowas passiert, wer kommt denn da drauf, da mit der Kamera drauf zu halten? Ich verstehe das ja schon immer bei Verkehrsunfällen mit irgendwelchen Gaffern nicht.
Ja.
Aber wenn das dann deine Schwester ist, du live bist, also wer macht denn sowas? Aber ja, ähnlich ja in unserem Fall, dass man da als erstes auf die Idee kommt, das muss ich jetzt jemandem zeigen, die Leiche.
Anstatt, dass man halt also entweder in dem Fall, was du erzählt hast, Hilfe holt und den Krankenwagen ruft oder das wurde bei ihr dann auch kritisiert, so ey, sie hatte die Möglichkeit noch irgendwie jemanden anzurufen, weil sie hatte ihre Freundin angerufen und hat dabei ja noch gelacht und hatte ja irgendwie scheinbar gute Laune. Also wieder, wie wir das in dem letzten Fall hatten, total absurd. Also das, wie sie sich verhält, passt gar nicht zu dem, was hier gerade passiert ist.
Ja, total. Also sie ruft ihre Freundin ja an, als würde sie ihr, keine Ahnung, den neuen Welpen, den sie gerade frisch bekommen haben, zeigen wollen.
Ja.
Als wäre das was Schönes.
Ja.
Und dann liegt dann da ihr Partner, den sie halt eigentlich, wie du vorhin auch gesagt hast, den sie eigentlich liebt.
Ja.
Der liegt dann da blutüberströmt und das passt einfach nicht.
Und sie sagt dann ja auch einfach, ja, dann beerdige ich ihn einfach im Garten und dann ist die Sache erledigt. Also, ja, also eiskalt einfach. Und bevor ich meine abschließende Frage an dich stelle, Sarah, möchte ich mit euch noch einmal über das Genre True Crime im Allgemeinen sprechen. Im Zuge der Recherche habe ich mir noch einmal die Studie unseres Partners 7One angeschaut. Denn die haben eine Studie zum Thema True Crime veröffentlicht, bei der sie um die 4000 HörerInnen von True Crime Podcasts befragt haben. Vielleicht war der eine oder andere von euch da ja auch dabei, denn da wurden HörerInnen von Mordlust, Mord of X und von uns befragt. Den Link zur Studie packe ich euch auf jeden Fall auch in die Shownotes, dass ihr euch das selbst einmal anschauen könnt. True Crime ist ja allein schon im Podcast-Game sehr, sehr stark vertreten. 4 der reichweitenstärksten Top-10-Podcasts sind True-Crime-Podcasts. Und wie wir das schon oft erwähnt haben, sind 93% der Zuhörenden weiblich und auch bei den Hosts gibt es mehr Frauen als Männer. In der Studie äußert sich die Psychotherapeutin Franka Cerutti dazu, warum True Crime besonders bei Frauen so beliebt ist. Der ein oder andere von euch kennt sie vielleicht schon von ihrem eigenen Podcast Psychologie to go. Jedenfalls sagt sie, die Faszination an True Crime und warum insbesondere Frauen dieses Podcast-Genre lieben, ist noch nicht ausreichend erforscht. Man kann aber spekulieren, dass die Mischung aus Nervenkitzel, psychologischer Analyse und persönlichem Kontrollbedürfnis eine Rolle spielt. Zahlen des BKA zeigen, dass Frauen deutlich mehr Angst haben, Opfer eines Verbrechens zu werden als Männer. Vielleicht helfen True-Crime-Formate, dieser Angst etwas entgegenzusetzen und sich gewappneter zu fühlen. Podcasts können wie moderne Märchen fungieren, die unterhaltsam auf Gefahren hinweisen und für prekäre Situationen sensibilisieren. Verbrechen im Kopf und in der Fantasie nachzuvollziehen, stärkt vielleicht das Vertrauen in die eigenen Handlungskompetenzen, um in der Realität nicht zum Opfer zu werden.
Klingt auf jeden Fall schlüssig.
Ja.
Ich würde jetzt aber auch rein instinktiv sagen, dass das auf jeden Fall stimmt. Aber auf der anderen Seite finde ich, verstärkt das Hören von True Crime doch manchmal auch die Angst eher, als dass sie die mir nehmen würde, um ehrlich zu sein.
Das geht mir ähnlich. Also ich habe mich schon oft in Situationen erwischt, wo ich dachte, oh Gott, jetzt könnte jemand das und das tun.
Weil du das schon mal in einem True Crime Podcast oder in einer Doku gesehen hast.
Ja.
Ja.
Und auch wenn ich mich da mit Freunden drüber unterhalte und ich denke, boah, da könnte jetzt das und das passieren, dann sind alle so, also das ist ja jetzt mal super unwahrscheinlich. Chill. Aber ich denke dann immer so, ja, aber es ist halt Leuten schon passiert.
Ja, ja, ja.
Ja.
Ja, ich merke das ja beispielsweise immer wieder in so großen Menschenmengen wieder. Da war ich beispielsweise mit 2 Freundinnen vor kurzem auf dem Backstreet Boys Konzert.
Mhm.
Und ich habe mir sofort angeschaut, wo ist der nächste Ausgang?
Ja.
Und wie würden wir hier, wenn da beispielsweise ein Amokläufer reinkommen würde, wie würden wir hier am schnellsten und am sichersten rauskommen?
Ja.
Und ich habe den beiden Mädels dann auch gesagt, wenn irgendwas ist, da ist der beste Ausgang. Und sie haben aber im ersten Moment gar nicht an sowas gedacht, sondern eher an eine Panik, die ausbricht oder an Ähnliches. Aber nicht unbedingt an einen Täter oder eine Täterin.
Ja.
Und da merke ich schon, dass ich, seit wir eben auch über Amokläufe schon gesprochen haben, auch im Kino beispielsweise,
ja,
ganz, ganz anders denke,
mhm,
als zuvor.
Ja.
Und auch durch den Fall, durch die Idaho 4, habe ich teilweise das Gefühl, dass ich mittlerweile zu Hause noch mehr Angst habe, wenn ich allein bin,
ja,
als davor. Obwohl, mhm, ich wusste, welche Gefahr besteht. Aber wenn man das halt noch mal so im Detail hört,
ja,
und da so ein Beispiel hat, also das kann halt schon auch Angst schüren, finde ich.
Also ich habe auch schon Nachrichten bei uns gelesen, wo Leute geschrieben haben, ey, ich liebe euren Podcast, aber ich brauche gerade eine Pause von True Crime, weil, ja, mir wird das einfach alles zu viel irgendwie.
Ja, 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 habe ich auch eine Freundin, die hört uns immer mal so zwischendrin.
Ja.
Und dann braucht sie wieder eine Pause. Mhm. Und sie sagt halt auch, wenn ihr Mann dann beispielsweise auf Geschäftsreise ist, hat sie schon immer so ein bisschen arg Angst,
ja,
und bereut auch so ein bisschen, dass sie öfter mal bei uns reinhört.
Ja, ich hatte ja auch so eine Situation, wir hatten ja mal so einen schon Stalking-Fall, würde ich sagen, in der Familie. Das war ja an einem Abend ganz extrem, da hat es bei uns dann wirklich Sturm geklingelt den ganzen Abend und das hat nicht mehr aufgehört.
Ja.
Und dann wollten 2 von uns quasi aus dem Haus gehen und dann,
ja,
ist diese Person auf einmal um die Ecke gestürmt, als hätte sie halt den ganzen Abend nur vor unserem Haus gewartet und so Situationen gab es dann in den Wochen darauf noch häufiger. Und da muss ich sagen, da hatte ich richtig Angst um die Person in meinem Umfeld, weil ich dann direkt die Fälle im Kopf hatte, über die wir schon gesprochen haben und wo ich dann dachte, ja, man denkt immer, es passiert nichts, aber man kann so Leute eben nicht einschätzen. Und da habe ich mir gleich irgendwie das Schlimmste ausgemalt,
ja,
was passieren,
voll,
kann. Und wir waren da dann so übervorsichtig die ganze Zeit.
Ja, verständlich auch, weil wir uns halt in unserem Podcast ja immer mit dem Worst Case auseinandersetzen.
Ja, ja. Im Zuge der Studie wurde auch gefragt, was die Menschen denn so machen, während sie True Crime Podcasts hören. Was meinst du denn, was da so am häufigsten genannt wurde?
Ich glaube, viele hören uns während dem Autofahren oder während dem Bahnfahren, Zugfahren, sowas in die Richtung. Ich glaube, viele hören uns beim Putzen. Mhm. Das mache ich beispielsweise sehr oft. Ich höre auch True Crime Podcasts oder schaue mir Dokus an, während ich am Kochen bin.
Ja.
Ich mache ja immer relativ lange Mittagspause und koche mir dann immer frisch. Und meist schaue ich dann entweder meine Serie oder ich höre halt irgendein True Crime Format. Ja. Also würde ich jetzt mal sagen, während des Kochens oder während des Essens.
Mhm. Also die meisten hören True Crime Podcasts während der Hausarbeit.
Mhm.
Gefolgt von Bus oder Bahn, im Auto, beim Essen, zum Einschlafen, während der Arbeit oder beim Sport.
Ja, beim Sport bin ich auch dabei. Beim Einschlafen manchmal, ja, da habe ich Phasen, da traue ich mich das. Und dann habe ich wieder Phasen, wo ich mir denke, nee.
Ja. Und genau hier setzen Kritiker aber an und sie stellen sich die Frage, ist es in Ordnung, sich mit wahren Mordfällen zu beschäftigen, während man zum Beispiel kocht oder gerade am Einschlafen ist? Weil sie stellen sich dann die Frage, stumpft man da nicht zu sehr ab?
Hm.
Doch die Frage ist ja eher, wie gehen wir gedanklich an diese Sachen ran? Denn die meisten Menschen, die sich mit True Crime auseinandersetzen, die wollen ja wissen, was hat den Täter dazu bewegt, eine Tat zu begehen. Also die meisten Leute interessieren sich ja für die Hintergründe der Tat und wissen schon, dass das wahre Fälle sind, die da passiert sind.
Ja, ja. Und ich glaube auch, solange man sich nicht an den blutigen Details erfreut, sage ich mal, also wie jetzt im Fall von Jeffrey Dahmer, der dann gerne Tiere auseinandergenommen hat und die Organe irgendwie ansprechend fand oder sonst was in die Richtung. Also solange es nicht in so eine Richtung geht, die so ein bisschen krankhaft ist, sondern solange es eben wirklich um den Fall an sich geht, um die Hintergründe, um was ist danach geschehen, wie ist der Prozess verlaufen, was ist das Strafmaß, finde ich, ist das schon nochmal anders zu betrachten, als wenn du dich halt so auf die Hardcore-Details konzentrierst.
Wo True Crime problematisch werden kann, ist ja auch dann, wenn Täter oder Täterinnen glorifiziert werden.
Mhm.
Und genau dafür stand ja, wie du es eben schon erwähnt hast, beispielsweise die Netflix-Serie Dahma sehr stark in der Kritik.
Ja, ja. Oder auch Ted Bundy, der Film war das, glaube ich, ne?
Genau, Extremely Wicked.
Ja.
In der Ted Bundy von Zac Efron verkörpert wurde. Und ich habe das Gefühl, dass Shay genau das getan hat. Also sie hat ja die Zeichnungen von den Serienmördern an die Wand gehängt. Also als würde sie eben toll finden, was die gemacht haben. Und als wäre es ja was Tolles, die bei sich in der Wohnung hängen zu haben, als wären das irgendwelche Superstars.
Ja, so wie irgendwelche Poster, die man sich mit 14 von der Lieblingsboyband aufgehangen.
Genau, also mir kam das eben so vor, dass bei Shay genau das eben der Fall war.
Ja.
Was True Crime außerdem sehr gefährlich machen kann, sind Internetdetektive, die einfach viel zu weit gehen.
Mhm.
Wir haben da mittlerweile ja schon sehr viele Fälle besprochen, in denen das der Fall war. Da muss ich direkt jetzt auch an den Fall aus Idaho denken, weil ich weiß noch, bevor Brian Koberger verhaftet wurde, gab es, glaube ich, über jeden, der im Umfeld der vier irgendwie mal aufgetaucht ist, Theorien, dass sie der Täter oder die Täterin sind. Und da wurden Leute ja richtig fertig gemacht und letztendlich war da ja nichts dran. Also wie gesagt, Brian Koberger ist ja auch noch nicht verurteilt, aber da wurde ja jeder als Verdächtiger irgendwie behandelt.
Ja, ja, ganz extrem war das ja auch. Da haben wir vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen. Bei Dylan und bei ihrem Freund.
Ja.
Also bei der einen Mitbewohnerin und ihrem Freund. Und da fand ich das echt extrem, weil da wurde ja dann da auch irgendwie dieses Muttermal am Mund von dem Täter aufgegriffen. Und das hätte ja auch der Freund von Dylan gehabt. Und da wurden Videos teilweise auf TikTok so zusammengeschnitten, dass ich mir dachte, boah, das könnte sein.
Ja, ich auch, ja.
Und das finde ich dann halt schon heftig. Oder auch wie Dylan immer wieder fertig gemacht wird, auch jetzt noch, auch jetzt, wo Brian Koberger verhaftet wurde, finde ich das extrem, wie oft man auch immer liest, ja, aber warum hat sie halt nicht die Polizei gerufen? Ja, warum hat sie aber so lange gewartet? Ja. Und sie wird so stark verurteilt und steht so krass in der Kritik für etwas, wo wir ja teilweise in Kommentaren auch schon uns eingesetzt haben und gesagt haben, hey, wenn du noch nicht in der Situation warst, dann kannst du da gar nicht drüber urteilen.
Ja, das ist es eben, weil nur weil du dich vielleicht viel mit True Crime beschäftigst, weißt du nicht, wie du in so einer Situation handeln würdest, weil das kann man eben nur beurteilen, wenn man so eine Situation selbst durchlebt hat.
Total, weil ich vom Gefühl her, wenn jetzt jemand nachts bei mir einbrechen würde, würde mir auch denken, easy, ich weiß ganz genau, was ich machen würde und würde da lebend rauskommen. Ja, aber ich denke, das denken halt viele Leute. Ja. Man denkt ja oftmals, mich trifft es nicht oder mir passiert sowas nicht oder sowas in die Richtung. Ja. Aber das weiß man halt erst, wenn man einmal in der Situation war.
Ja, und ich finde, das ist halt wirklich ein Punkt, wo man ganz schön aufpassen muss. Also ich finde, das kann ja wirklich Leben zerstören, wenn man da einfach Theorien online verbreitet, ja, über die man gar nichts weiß und gar nicht weiß, ob die überhaupt stimmen, weil die waren ja teilweise so aus der Luft gegriffen. Also es war ja krass.
Ja, ich muss da auch direkt an den Fall denken, den wir ja auch schon besprochen haben. Wir haben ja eine Folge zum Spooky Sunday über das Cecil Hotel gemacht. Mhm. Und da gab es ja den Fall von Elisa Lam, unsere allererste Folge.
Ja.
Und da wurde in der Doku, die es auf Netflix dazu gibt, ja auch viel über diesen einen Musiker gesprochen,
ja, ja,
der damals eben Musikvideos hochgeladen hat, in denen er gesungen hat. Und die Songtexte waren teilweise schon ziemlich passend zum Fall von Elisa Lam und auch recht düster über Tod und was weiß ich was. Und dieser Musiker hatte, soweit ich weiß, auch irgendwelche Bilder von Serienmördern bei sich im Hintergrund an der Wand hängen.
Ja.
Und der wurde ja ganz, ganz, ganz stark angegriffen im Internet. So extrem, dass er, glaube ich, sogar teilweise, ich weiß es nicht mehr genau, aber über Selbstmord nachgedacht hat.
Ja.
Also dem ging es psychisch damit extrem schlecht.
Ja.
Und letztendlich kam dann ja raus, dass er gar nichts mit Elisa Lam oder mit diesem ganzen Fall zu tun hatte.
Ja.
Und da wurde ja wirklich auch ein Leben so extrem zerstört, ein Mensch so extrem zerstört, einfach nur, weil Leute dachten, sie würden es besser wissen.
Ja, total. Und ich finde, das ist so ein Punkt, wo man wirklich sagen kann, okay, da kann man True Crime kritisch betrachten, dass man sich da einfach immer dran erinnern muss, wir reden hier über echte Schicksale und ja, uns ist das ja sehr deutlich bewusst, aber dass man auch, wenn man im Internet über Theorien spricht, dass man da einfach sich vorher Gedanken drüber macht, was könnte das auslösen, weil klar, wir reden ja auch viel über Theorien so privat zu Fällen, über die wir was lesen, aber es ist ja auch noch was anderes, ob wir uns da untereinander einfach austauschen und denken, hey, wie siehst du das, meinst du, das könnte sein, oder ob man das eben ins Internet stellt, wo das jeder sehen kann. Und gerade im Fall von den 4 getöteten Studenten aus Idaho, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das für die 2 überlebenden Mitbewohnerinnen sein muss, die da jetzt auch noch irgendwie als Täterinnen mit hingestellt werden, obwohl sie einfach gerade erst 4 Menschen in ihrem Leben verloren haben, was schon schwer genug ist, und dann im ganzen Internet noch total fertig gemacht zu werden. Also das muss einfach furchtbar schlimm sein.
Ja, voll. Und da haben wir vorhin ja auch drüber gesprochen. Wir haben da ja auch schon einen TikTok zugemacht zu dem Fall von Luise F.
Ja.
Das ist ja das Mädchen aus Freudenberg, das getötet wurde. Und da beispielsweise hatte ich viel mehr Infos, als ich mit in das TikTok reingenommen habe. Ich habe ganz, ganz viele Dinge, wie beispielsweise die Namen der beiden Täterinnen, einfach rausgelassen. Und das finde ich aber auch erschreckend, weil ich habe so viele Videos gerade in meiner Timeline, wo diese beiden Mädchen aber gezeigt werden.
Ja.
Die sind 12 und 13. Ich meine, was sie mutmaßlich getan haben, das ist natürlich absolut grausam. Aber dennoch gibt das halt niemandem das Recht, diese Bilder von 2 ganz jungen Mädchen im Internet zu verbreiten.
Ja.
Und das kann dann halt auch gefährlich werden, weil man darf auch nicht vergessen, die 2 Mädchen haben Familie, die haben Eltern, die haben Geschwister. Und da war es ja ganz extrem dann beispielsweise auch durch Social Media so, dass das rauskam. Weil die eine der beiden mutmaßlichen Täterinnen, die hat ja am nächsten Tag, also am Tag nach dem Mord, noch ein Tanzvideo auf TikTok hochgeladen. Und man ist ja nur auf sie gekommen, also das Internet ist nur auf sie gekommen, weil ganz, ganz viele Freunde oder Mitschüler von ihr unter diesem Video geschrieben haben, wie konntest du das tun? Das war doch deine beste Freundin. Wieso hast du ihr das angetan? Und da sind dann halt irgendwann Leute drauf aufmerksam geworden, wo es dann auch hieß, spätestens als du da montags nicht in der Schule warst, wusste ich, dass du es warst. Und so ist das Ganze ja erst überhaupt ins Rollen gekommen, dass man die Identität der beiden Mädchen weiß, obwohl die Polizei das ja gar nicht, die Polizei wollte das niemals veröffentlichen.
Ja, krass, das wusste ich gar nicht, dass das so rausgekommen ist.
Und das finde ich halt dann schon fragwürdig. Also klar, wir berichten da auch drüber und wir bekommen da auch manchmal Nachrichten, wo die Leute sagen, boah, jetzt wollt ihr da Klicks machen aufgrund von sowas Grausam, wo ich mir denke, das ist in den Nachrichten so, wir reden über True Crime, wir wurden ganz, ganz oftmals gefragt, hey, könnt ihr da vielleicht ein Video zu machen? Aber wir machen das halt immer mit Respekt und immer so, dass wir keine Theorien oder Dinge anfeuern, die nichts im Internet zu suchen haben.
Ja, also beispielsweise bei diesem Fall auch, da hat Shays Ex-Freund, ich glaube, die waren nicht verheiratet, auch irgendwo mal geschrieben, dass er da komplett rausgehalten werden möchte und auch möchte, dass seine Tochter da rausgehalten wird. Und das war auch ein Grund, warum ich mich dazu entschieden habe, die Namen nicht mit in die Folge reinzunehmen.
Ja, ja, richtig so. Und das passiert halt leider oftmals nicht, weil man da so ein bisschen über Grenzen geht.
Ja.
Weil man natürlich möglichst viele Infos haben will. Ich glaube, ich habe dir auch schon Bilder von den Täterinnen aus Freudenberg gezeigt.
Ja.
Aber das zeige ich dann halt dir im Privaten. Ich muss das halt nicht teilen.
Ja.
Und das kann halt wirklich schon ganz schön gefährlich werden. Das ist ja so ein bisschen so eine Art von Selbstjustiz, dass man sagt, ich weiß den Namen, ich veröffentliche das jetzt, obwohl das wahrscheinlich für die Ermittlungen eher schädlich als hilfreich ist.
Ja, total. Ja, und ich glaube, deswegen ist es einfach wichtig, wenn man sich so viel mit True Crime beschäftigt, sich das einfach öfter mal nochmal ins Gedächtnis zu rufen und da einfach wirklich bedacht mit umzugehen.
Ja.
Und die abschließende Frage, die ich vorhin kurz angesprochen habe an dich, wäre jetzt, glaubst du, dass es in Shays Fall so gewesen ist, dass ihr True Crime-Konsum dazu geführt hat, dass sie Frankie getötet hat?
Also ich finde das schwierig. Ich finde, das ist ähnlich wie die Frage, ob so Amokläufer dadurch beeinflusst wurden, dass sie irgendwelche Ballerspiele oder so Ego-Shooter-Games gespielt haben.
Mm-hmm.
Ich würde nicht sagen, dass allein der True-Crime-Konsum daran schuld ist.
Ja.
Weil, ich bin dir ehrlich, ich höre jeden True-Crime-Podcast und jede Doku schaue ich rauf und runter. Und dennoch würde ich niemals mit so einem Gedanken spielen.
Ja.
Never ever. Deswegen, das alleine, würde ich nicht sagen, kann in einem Menschen sowas auslösen. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie was rauskitzelt, was ohnehin schon da ist. Das kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass das der alleinige Auslöser ist. Und ich glaube auch, dass eine Person, die diesen Drang hat, auch ohne True-Crime-Konsum irgendwann zum Täter oder zur Täterin werden kann.
Ja, ich sehe das ganz genauso wie du. Das Einzige, was man da sagen könnte, was ja auch der Staatsanwalt irgendwo gesagt hat, dass sie durch den Konsum eben wusste, okay, wie kann ich mich da vielleicht aus der Sache rausbringen, indem sie eben dann sich als Opfer dargestellt hat, zum Beispiel solche Sachen.
Aber hat sie ja auch nicht richtig gewusst. Also das mit der Nachricht oder mit dem Drogenkonsum, das sind ja so Sachen, sie hätte es wissen können, hat sie nicht. Und das, finde ich, sieht man auch extrem bei Brian Koberger.
Ja.
Ich meine, der hat Kriminologie studiert, der kennt sich auf jeden Fall aus. Und der hat ja so grobe Fehler gemacht, die so deutlich auf ihn gezeigt haben, dass ich mir denke, kann vielleicht was bringen, aber die beiden Fälle zeigen halt einfach, dass das kein Garant dafür ist, dass man den perfekten Mord begehen kann.
Nee, absolut. Also ich muss sagen, ich sehe das ganz genauso wie du. Ich glaube nicht, dass der True-Crime-Konsum dafür verantwortlich war. Vielleicht hat das bei ihr den Drang noch verstärkt, so eine Tat mal zu begehen. Aber ich schließe eigentlich aus, dass das der einzige Grund war.
Ja, und um nochmal auf den Staatsanwalt zurückzukommen, ich glaube nicht, dass sie dadurch den perfekten Mord hätte begehen können. Konnte sie ja offensichtlich auch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie das von sich selbst gedacht hat und dass sie sich deswegen bestärkt gefühlt hat. Dass sie dachte, ich krieg das auf jeden Fall hin und dass die Hemmschwelle dadurch dann auf jeden Fall ein bisschen gesunken ist.
Ja, das kann natürlich sein, weil sie ja auch so selbstverständlich gesagt hat, ja, dann begrabe ich ihn in meinem Garten und räume hier auf und dann ist das alles ja auch kein Problem mehr.
Ja, und sie wollte das ja auch gar nicht so richtig vertuschen, weil sonst hätte sie ihre Freundin da ja nicht direkt eingeweiht.
Ja.
Und ich finde auch ihr Auftreten, das du beschrieben hast, als die Polizei vor der Tür stand, dass sie dann einfach sagen wollte, ach sorry, der Hund, und die Tür zumachen wollte.
Ja.
Also sie hatte ja wirklich das Gefühl, ich komme damit jetzt davon. Ich mache denen jetzt einfach die Tür vor der Nase zu und damit ist die Sache gegessen.
Und auch, dass sie da halt so gekichert hat, als sie ihre Freundin angerufen hat, als wäre hier halt gerade was Tolles passiert und als hätte sie nicht gerade jemanden einfach das Leben genommen. Also ich war wirklich schockiert.
Und nicht mal nur das. Also sie hat ja jemanden, den sie eigentlich geliebt hat, das Leben genommen. Aber sie hat ja damit auch ihr eigenes Leben ruiniert. Und wenn wir jetzt mal annehmen, dass sie so egoistisch ist, dass es ja halt nur um sie selbst geht, dann merkt man daran ja allein schon, dass sie so eine gute Laune hatte, dass sie nicht glaubt, dass sie geschnappt wird. Weil sie hat ja gar nicht gesehen, hey, ich habe mir mein eigenes Leben eben auch kaputt gemacht.
Was dann aber ja ein bisschen wieder im Widerspruch dazu steht, dass sie dann vor Gericht lächelt, als sie schuldig gesprochen wird. Wo ich mir dann denke, okay, Vielleicht war es ja auf der einen Seite so, dass sie nicht geschnappt werden wollte, mhm. aber vielleicht wollte ein Teil von ihr ja auch geschnappt werden, dass man eben weiß, dass sie die Täterin ist.
Ja, das ist auch, glaube ich, ganz oft der Fall.
Ja.
Also das habe ich schon öfter mal gehört, dass Täter oder Täterin eben auf der einen Seite schon mit dem perfekten Mord davonkommen wollen und sich damit so ein bisschen schmücken wollen und da stolz auf sich wären, dass sie schlauer sind als alle anderen.
Ja.
Aber andererseits wollen sie natürlich auch die Lorbeeren, sag ich mal, für ihre Arbeit ernten.
Ja.
Das wurde ja auch wieder im Fall von Brian Koberger ganz, ganz oft gesagt,
ja.
dass man da nicht genau weiß, wollte er eigentlich geschnappt werden oder eher nicht.
Ja.
Und ich glaube, das ist so ein innerer Zwiespalt, den solche Menschen dann teilweise haben.
Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Was mich auf jeden Fall wahnsinnig interessieren würde, wäre, wie ihr zum True-Crime-Konsum steht, wann ihr den hört, wie ihr damit umgeht und ob es bei euch auch manchmal so ist, dass ihr ab und zu eine Pause davon braucht.
Mhm.
Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns dazu eine Nachricht bei Instagram schickt. Da findet ihr uns unter eisenedark.podcast. Leute, habt ihr Bock, uns dieses Jahr live zu sehen?
Laura, ist das eine ernst gemeinte Frage? Ich hoffe ja, dass jeder, der diese Frage gerade hört, mit einem ganz eindeutigen Ja antwortet.
Ja, das hoffe ich natürlich auch. Und wenn die Antwort Ja lautet, dann müsst ihr jetzt ganz genau zuhören. Denn wir sind wieder beim Here and Now Podcast Festival in Köln dabei. Und zwar ist unser Auftritt am 10. August um 18 Uhr.
Und als wäre das nicht schon Grund genug, nach Köln zu kommen, um uns zu sehen, sind da tatsächlich auch noch ein paar andere ziemlich coole Podcasts vor Ort. Unter anderem nämlich auch True Love von Lynn und Leo, die den Podcast Mord auf Ex machen, aber auch Hazel Thomas Hörerlebnis.
Ihr merkt also, ihr habt an diesem Wochenende Lieblings-Podcast-Overload. Und ihr könnt euch nicht nur coole Podcasts anhören, sondern dort gibt es dann auch noch Snacks und Getränke. Ihr könnt euch dann ja schön ein Aperolchen zum Beispiel holen oder eine Portion Pommes und euren Podcast lauschen und dann natürlich auch noch mit uns quatschen.
Daraus wird aber nur etwas, wenn ihr jetzt schnell seid. Tickets für unsere Show innerhalb des Here and Now Podcast Festivals gibt's jetzt auf hereandnowfestival.de.
Dazu müsst ihr aber wissen, dass das Ticketing für jede Show separat läuft. Das heißt, Zugang zum Festival erhaltet ihr mit jedem Ticket, aber wenn ihr beispielsweise zwei Podcasts hören bzw. dann ja auch sehen möchtet, benötigt ihr zwei Tickets, also ihr braucht pro Podcast ein Ticket.
Und welches das wichtigste Ticket für das Festival ist, das sollte euch bewusst sein. Das ist natürlich das Ticket für Eyes in the Dark. Wir freuen uns nämlich sehr auf euch.
Ja. Ganz sneaky, aber guter Hint auf jeden Fall.
Ja, ich dachte, das kann man an der Stelle schon mal mit einbauen. Und wie immer findet ihr alle Infos auch nochmal bei uns in den Shownotes.
Und dann würde ich sagen, können wir an dieser Stelle wieder einen Gänsehaut-to-go-Moment sehr gut gebrauchen.
Definitiv. Laura hat mir soeben die neue Gänsehaut-to-go-Geschichte rausgesucht. Das macht sie meist, weil sie den Überblick darüber eher hat. Und hat gemeint, das ist die, Zitat, creepigste Gänsehaut-to-go, die wir seit langem hatten.
Ja.
Und wenn ich die nicht auch creepy finde, dann bin ich echt hart im Nehmen. Jetzt schauen wir mal, ob das wirklich so ist. Diesen Gänsehaut-to-go-Moment hat uns die liebe Maya geschickt. Und sie schreibt, hey Leute, liebe euren Podcast weiter so. Ihr habt am Ende der letzten Folge im Zuge der Gänsehaut-to-go-Story über fremde Menschen in der Wohnung geredet. Mir ist mal etwas Unheimliches passiert, was zum Glück gut ausging. Okay, da bin ich auf jeden Fall schon drin, weil ich finde alles mit fremden Menschen in meiner Wohnung sehr unheimlich.
Ja.
Also mit fremden Menschen, die nicht in meine Wohnung gehören.
Ja.
Sie schreibt weiter, ich war in meinem Hotelzimmer und habe geschlafen. Irgendwann bin ich kurz aufgewacht, beziehungsweise so halb aufgewacht. Habe wahrgenommen, wie ein fremder Mann in meinem Zimmer stand, war aber in dem Moment gar nicht in der Lage, darüber nachzudenken. Ich war, wie gesagt, nicht ganz wach und es hätte in meinem Kopf wahrscheinlich auch ein Traum sein können. Ich bin dann auch direkt wieder eingeschlafen und als ich das nächste Mal aufwachte, dieses Mal richtig, stand da wirklich ein Mann. Okay, fuck my life, es ist wirklich creepy.
Ja, oder? Ich habe nicht zu viel versprochen.
Mm-mm. Er sagte, I watched you while sleeping. You're so beautiful. Also ich habe dich beobachtet beim Schlafen. Du bist so wunderschön. Dann fragte er mich, ob ich verheiratet sei und ich antwortete yes. In Klammern, war gelogen. Hätte ich in dem Fall aber auch gemacht.
Safe.
Daraufhin entschuldigte er sich mehrmals bei mir und verließ das Zimmer. Es stellte sich dann heraus, dass meine Tür nicht richtig ins Schloss fiel, was mir vorher nicht aufgefallen war. Interessant bei dem Ganzen fand ich mein eigenes Verhalten. Ich war komplett ruhig und verspürte in dem Moment nicht mal eine richtige Angst, so dass ich mich sogar noch für das Kompliment bedankte. Finde ich auch geil.
Oh, ich glaube, das ist oft so, dass man in so Situationen sich wahrscheinlich ganz anders dann verhält, ja, als man ja, das voll. Eigentlich denkt.
Wo wir wieder bei dem Punkt sind, man kann nicht darüber urteilen, wenn man noch nie in der Situation war. Trotzdem war ich total klar im Kopf und bin stolz auf mich, mit der Antwort auf die Frage, ob ich verheiratet sei, richtig geschaltet zu haben. Beweis, wozu er sonst bereit gewesen wäre. Finde ich aber auch heftig, können wir das an der Stelle mal bitte sagen, dass er sie fragt, ob sie verheiratet ist. Und wenn sie ja sagt, dann geht er und entschuldigt sich. Und das hört sich für mich so an, als hätte er das, was er da getan hat, als in Ordnung empfunden, wenn sie Single gewesen wäre.
Ja, das ist doch auch so oft so, wenn man im Club angesprochen wird und du möchtest, auch wenn du Single bist, nicht mit diesem Menschen sprechen. Aber es zieht halt oft erst, wenn du sagst, ja, ich habe aber einen Freund oder eine Freundin. Und das finde ich auch so krass, weil dann ja die Person, die gar nicht anwesend ist gerade, also dieser Mann, der gerade nicht anwesend ist, mehr respektiert wird als die Frau, die vor
halt,
ihm steht.
Ja,
also,
die halt sagt, ich möchte nicht.
Ja.
Und ich habe mir das auch mal eine Zeit lang angewöhnt zu sagen, wenn ich im Club angesprochen wurde, nö, danke, ich habe kein Interesse, aber ich bin immer super nett. Also ich finde, wenn mich jemand mit Respekt anspricht, dann wäre ich niemals so jemand, der sagt, boah, ey, geh mir nicht auf den Keks oder sonst irgendwas. Ich wäre immer höflich, immer. Aber ich habe dann halt eine Zeit lang einfach nur gesagt, nö, du, ich bin heute mit den Mädels unterwegs, ich bin irgendwie nicht interessiert oder sonst irgendwas und ich bin dir ehrlich, das zieht halt einfach nicht.
Ja, das ist so erschreckend, ja.
Das ist total traurig.
Mhm.
Und deswegen habe ich jetzt halt auch wieder angefangen zu sagen, ich bin in einer Beziehung.
Ja.
Also bin ich jetzt auch, aber du weißt, was ich meine.
Ja, same.
Auch als ich Single war, habe ich dann gesagt, nö, nö, ich habe da jemanden.
Ja.
Ja. Naja.
Vielleicht ändert sich das ja mal irgendwann.
Ja, eigentlich müsste man dadurch halt, oder das sage ich gar nicht, aber eigentlich müsste man dafür halt durchsetzen, dass man sagt, ich habe kein Interesse, dass die Leute es halt raffen und nicht weiter sich anpassen und weiter lügen, weil sonst ändert sich auch nichts, aber es ist so anstrengend.
Ja, voll. Und bevor wir uns jetzt von euch verabschieden, Sarah und ich fahren nächste Woche nach Berlin, um da an einem sehr coolen Projekt zu arbeiten.
Mhm.
Und wir werden euch bei Instagram in den Stories auf jeden Fall mitnehmen. Eigentlich hasse ich, wenn Leute das sagen, wir dürfen euch noch nicht verraten, was es ist. Aber wir werden euch ein bisschen mitnehmen in Berlin. Und falls ihr da Interesse dran habt, dann schaut auf jeden Fall bei uns bei Instagram vorbei.
Unter eisinthedark.podcast.
Yes, ganz genau.
Und ich muss auch dazu sagen, wir haben ja schon mal in der Story gepostet gehabt, was glaubt ihr, ist das neue Projekt? Und bisher lag jeder falsch.
Ja.
Also niemand hat es erraten und ich glaube, da rechnet auch niemand mit. Und ich will nicht zu hoch pokern, aber das ist schon auf jeden Fall ziemlich cool.
Ist eine ziemlich große Sache für uns und ich freue mich schon drauf, wenn wir euch das verkünden dürfen.
Ja, ich mich auch. Ich weiß gar nicht, ob wir das wann, wie, wo.
Weiß niemand, glaube ich, gerade.
Ja, ich glaube es auch.
Ja.
Es ist halt wirklich so total in der Schwebe, wann wir das verraten dürfen.
Ja.
Aber ich denke, wenn wir da in der nächsten Woche das eine oder andere mal so ein bisschen zeigen und vielleicht aus Versehen auch mal was spoilern, dann kann sich vielleicht jeder denken, was es ist.
Also gut aufpassen auf jeden Fall, Freunde.
Ja. Aber nicht falsch interpretieren, weil ich sehe da schon ganz, ganz viele panische Fragen auf uns zukommen. Und wenn ihr das glaubt, was da in den panischen Fragen gefragt werden würde, das ist es nicht.
Ja.
Das passiert nicht.
Also wir können ja schon mal sagen, es betrifft nicht Eyes in the Dark direkt. Eyes in the Dark ist davon quasi abgeschlossen.
Ja. Es bleibt alles so, wie es ist.
Eyes in the Dark bleibt alles so, wie es hier ist.
Hier wird sich nichts ändern.
Egal, ob du hier bist und nicht.
Ja, ganz genau. Dass wir das direkt schon mal vorwegnehmen.
No panic.
Weil da habe ich, ja wirklich, da habe ich wirklich schon gesehen, wie wir hier Copy-Paste einfach nur schreiben. Nein, es bleibt alles so, wie es ist. Es bleibt alles so, wie es ist. Also, keine Sorge.
Ja. Dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüssi. Bei unserer, wolltest du was sagen?
Erst danach, ich habe vergessen, dass wir noch gar nicht fertig sind.
Ja.
Doch, dass die Obsession,
warte kurz. Obsession. Ich wollte das gerne noch fertig singen. Du wolltest meinen Groove stören.
Störe nicht den königlichen Groove.
Der Groove. Versau ihm bloß nicht den Groove.
So geil. Oh, ich fand das einen guten Einstieg. Ich wäre da gecatcht.
Guck mal, wie sie sich selbst lobt. Hier stinkt es auch schon voll.
Jetzt geht's los.
Bist du jetzt bereit? Jetzt geht's los. Wir sind nicht mehr aufzuhalten. Jetzt geht's los. Hier spielt die Musik. Ich komme schon ein bisschen aus einer Karnevalsfamilie, hey?
Oh, die ist fucking creepy. Das ist nicht krass paranormal, aber Sarah, das ist die creepigste Story, die ich seit langem gehört habe. Und die wirst du auch creepy finden.
Ja, sonst finde ich. Oh Gott.
Es bleibt alles so wie es ist.
Wird sich hier nichts ändern. Du da bist und nicht. Du Oberzicke. Tschüssi.